Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ich finde es immer unfassbar spannend, wenn man Gott in der Bibel sucht. Wir lesen oft die Bibel und fragen eigentlich, was ist da für mich drin? Oder wir sind in Beziehungen und fragen oft, naja, was bringt mir das? Was ist da mein Anteil? Und wenn man in die Bibel guckt und das aus der Beziehungsperspektive eines Menschen liest, der mit diesem Gott unterwegs ist, dann findet man an so unfassbar vielen Stellen in diesem Buch das Wesen Gottes. Und ich möchte heute eine Wesenheit Gottes in den Mittelpunkt stellen und ich möchte das mit drei Botschaften verknüpfen. Die erste ist für uns alle, aber auch vielleicht für Menschen, die diesen Gott noch gar nicht so gut kennen. Wir alle haben mehr oder weniger ein Bild von Gott oder dem Höheren oder wem auch immer. Und vielleicht ist die Bibel für euch auch an der einen oder anderen Stelle schon nicht mehr ganz unbekannt und ihr lest Dinge im Alten Testament, im Neuen Testament, findet Geschichten, wo Gott handelt. Und ja, je nachdem, mit welcher Seite man anfängt, kann man schon ganz unterschiedliche Wesenheiten Gottes finden. Ich möchte heute Gottes Gnade in den Vordergrund stellen. Und ich möchte das mit einem Bibelvers einleiten, der in 2. Petrus 3, Vers 18 steht. Da heißt es, interessanterweise, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, schreibt der Apostel Petrus an glaubende Menschen. Das heißt, Gnade ist offensichtlich etwas, wo man drin wachsen kann. Man kann wenig haben, man kann aber auch viel haben, man kann wenig Verständnis und man kann viel davon haben. Und ich hoffe, dass euer Herz am Ende dieser Predigt dafür brennt, davon ganz viel haben zu wollen. Wenn man sich das Wesen anguckt, dann wissen Bibelleser, und ich glaube, die meisten hier sind solche, dass wir das Wesen des unsichtbaren Vaters am besten daran erkennen können, wenn wir uns den Sohn angucken. Das wissen wir. Niemand hat Gott jemals gesehen, sagt Johannes 1, Vers 8. Der einzig geborene Sohn, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, der hat ihn uns bekannt gemacht. Gucken wir auf Jesus, dann sehen wir Gott, den Vater. Und ich glaube, das ist ganz platt. Lass uns gucken, was er getan hat, was er erzählt hat. Und dann werden wir einen Funken von dem erkennen, wie Gott ist. Interessanterweise muss man aber scheinbar genau hingucken. Denn einer von den Freunden von Jesus, die nun ja schon 3 Jahre mit ihm unterwegs waren und kurz vor dem Ende dieser 3-jährigen Erdenfreundschaft, sagt Jesus was Merkwürdiges zu Philippus. In Johannes 14, Vers 9 heißt es, Jesus spricht zu ihm, sag mal, so lange Zeit bin ich schon bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Scheinbar müssen wir also genau hingucken, wenn wir Gott in dem Wesen und Handeln von Jesus erkennen wollen. Und das wollen wir heute mal tun. Deswegen schlage ich einen Bibeltext vor, den wahrscheinlich 105% von euch kennen. Wir lesen in Lukas Kapitel 15 ab Vers 11. Und ich glaube, es wird angeworfen, ihr könnt mitlesen oder euch auch einfach nur zuhören. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte 2 Söhne und der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht, da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes. Und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr zu essen als ich? Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder, er war verloren, nun ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief seinen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater hinaus und redete ihm gut zu. Aber der hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon, habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Kind, sagt der Vater zu ihm, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Soweit diese Geschichte, die Jesus erzählt. Fangen wir erstmal mit ein paar Erläuterungen zum Text an, die wahrscheinlich trotzdem euch bekannt sind. Vielleicht habt ihr sie schon mal gehört, dann möchte sie aber in Erinnerung rufen. Im Judentum damals gab es ein Erbrecht. Das war vorgeschrieben und wer es nachlesen möchte in 2. Mose 21, Vers 17, da heißt es normalerweise, dass zwei Drittel von dem ganzen Reichtum der Erstgeborene bekommt und den Rest eben anderweitig verteilt, damit so ähnlich wie heute quasi der Hof behalten bleiben kann und nicht alles verteilt wird auf viele Kinder, sondern dass im Prinzip die Existenz der Familie, auch mit dem Bauernhof und was alles dranhängt, weitergehen konnte. Nun kommt der Junge an und sagt, ach Papa, gib mir doch mal das Erbe. Und wir wissen schon, wann man ein Erbe bekommt. Ne? Und wir können uns auch vorstellen, was das für eine Botschaft ist, oder? Also das Erbe bekommt man, wenn der Papa tot ist. Das heißt also, wenn der Sohn sagt, gib mir das Erbe, dann scheint ihm das mit dem Papa nicht so wichtig gewesen sein. Nach dem Motto, du gehst sowieso bald über die Klinge und könntest auch ein bisschen schneller machen, aber ich will jetzt meine Kohle haben. Also der hatte überhaupt kein Recht darauf, diese Frage zu stellen. Du kriegst das Erbe frühestens dann, wenn er gestorben ist. Was für eine Respektlosigkeit und Frechheit hat dieser Sohn eigentlich gegenüber dem Vater? Und die Geschichte hat noch gar nicht angefangen, da merken wir schon, wie der Vater drauf ist. Der hält ihn gar nicht fest. Der Vater hatte keine Verpflichtung, der hätte dem ein paar Ohrlaschen geben können, würde man neudeutsch sagen, und den wieder ins Glied stellen oder sonst wie. Aber das Erbe austeilen, das war nicht angemessen. Der Sohn sagt, Papa, du bist wie tot für mich. Schönen Dank, hätte ich gedacht erstmal. Der Papa macht das. Was auch immer den Vater dazu treibt, das zu tun, der hält den Sohn nicht da. Wir wissen, dass wir diese Geschichte auf Gott den Vater wenden dürfen und dass Gott, Jesus, der Sohn, diese Geschichte erzählt, um uns das Wesen des Vaters zu zeigen. Manchmal gibt Gott uns, was wir fordern, auch wenn es vielleicht nicht gut für uns ist. Darüber stolper ich schon beim ersten Satz. Nun geht der Junge also weg. Und es heißt in dem Bibeltext, er geht in ein fremdes Land. Also ein fremdes Land heißt, der blieb nicht in Israel, nur mal eben um die Ecke. Da hätte es auch schöne Freudenhäuser gegeben oder was auch immer. Nee, der geht richtig weit weg. Der wollte vielleicht auch von diesem ganzen Religiösen, von dem Engen weg. Vielleicht, der Bibeltext sagt das nicht, wir können nur vermuten. Aber es heißt, er geht weit weg. Sicher in ein Land, wo der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nicht angebetet wurde, wo es kein Sabbatgebot gab, wo andere Götzen herrschten und lebten und wo Menschen andere Kulturen hatten. Der Vater lässt ihn immer noch gehen. Und er macht dort seine Erfahrungen. Der offensichtlich spricht es sich herum, was er da tut, weil als der ältere Bruder hinter vom Feld kam, der wusste schon, der hatte noch nicht mal mit dem Bruder gesprochen, da wusste der schon ungefähr, was er gemacht hatte. Geld war alle verprasst, also prassen ist ja das Gegenteil von gut investieren. Da steht ja auch nicht, er hat viel investiert und probiert, ein bisschen Pech gehabt. Nein, der hat es einfach auf die Sahne gehauen. Einfach raus damit. Einfach endlich mal leben, keine Disziplin, alles, was geht. Leben bis zum Anschlag und alles, was ich will. Ohne Vater. Und wahrscheinlich auch ohne Gott. Weil sonst hätte der ältere Vater nicht gesagt, dass er eben in jenen Freudenhäusern sein Geld unter anderem gelassen hat. Sprüche 29, Vers 3 gibt es einen guten Satz. Die Sprüche sind cool. Also wenn ihr sie lange nicht mehr gelesen habt, dann gönnt sie euch ab und zu mal wieder. Da heißt es, einer, der Weisheit liebt, der macht seinem Vater Freude. Doch einer, der sich mit Huren einlässt, der verschleudert das Vermögen. So oder so keine gute Idee, das zu tun. Und das merkt auch der junge Mann, denn die Talfahrt seines Lebens geht abrupt und sie kommt härter als gedacht, denn es war nicht nur irgendwann das Geld alle, sondern zu allem Übel gab es auch nichts zu essen und selbst die, die ihm hätten vielleicht helfen können, hatten auch nichts mehr. Als Ausländer wurde er vielleicht auch nicht besonders gewertschätzt, man weiß es nicht. Jedenfalls Rolltreppe abwärts. Er landet bei Schweinen. Und wir alle wissen, was war ein Schwein für ein Israeli? Unrein, nicht koscher. Die wurden nicht gehalten, die wurden auch nicht gegessen. Und ein jüdischer Schweinehirt, das war ungefähr das Schlimmste, was man sich vorstellen konnte. Er war abhängig von den Menschen, die nicht an Gott glaubten. Da gab es keinen Gott in dieser Schweinerei. Da gab es keinen, den er anrufen konnte und sagt, du, ich bin doch dein Bruder in Gott, Abraham, Isaak und Jakob. Ja, wir sind doch eine, die waren alle weit weg. War ja seine Entscheidung zu gehen. An diesem Punkt, wo er im wahrsten Sinne des Wortes bei den Schweinen sitzt und sogar die Viecher haben mehr zu essen als er. Keiner gibt ihm. Er hätte gerne die, weiß ich nicht, Maulbeerschoten oder was es da war, gegessen. Ihm gab keiner. Hat er viel Zeit nachzudenken. Und es ist interessant, was er denkt. Er erkennt, dass er Bockmist gebaut hat. Und er erkennt, dass er nicht nur unklug investiert hat, dass er nicht nur eine schlechte Reiseplanung gemacht hat und dass er irgendwie Pech gehabt hat, sondern er erkennt, dass in seinem tiefsten Herzen er gesündigt hat. Dass das, was er tut, nicht nur eine Bagatelle ist und es ist nicht nur eine Dimension von Essen und Trinken und guter Arbeit und schlechter Arbeit und ein bisschen Religiosität oder der falschen, sondern er merkt, in meinem Herzen habe ich genau das, was ich jetzt ausgelebt habe. Ich bin meinem Herzen gefolgt. Und da, wo ich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes bei den Schweinen angekommen bin, da ist es eigentlich der Ausdruck dessen, wo mein Herz mich hingeführt hat, nämlich ohne Papa. Und ohne Gott. Und in dem Moment merkt er, ouch, da ist tief in mir was falsch. Da habe ich nicht nur mal einmal falsch abgebogen, sondern ich bin ein Sünder vor dem Vater und auch vor Gott. Und er erkennt seine Schuld und in diesem Moment finde ich es so beeindruckend, woran er denkt. Natürlich denkt er an das Essen und Trinken zu Hause, das ihm nie gemangelt hat. Aber habt ihr zugehört, was wir gelesen haben? Er sagt, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Er wollte genau da zurück, wo er weggelaufen ist. Und er erkennt an der Stelle, wie gut sein Vater selbst zu den Menschen ist, die am Ende der Nahrungskette sitzt, die Tagelöhner. Also die, das sind ja so Menschen, die ziehen vielleicht durchs Land, arbeiten einen Tag hier, einen Tag da, also nichts mit Gewerkschaft und langfristigen Verträgen, sondern immer nur einen Tag. Quasi niemande. Ja, die waren nur einen Tag da. Aber der Vater war dafür bekannt, dass er selbst den Menschen, zu denen er überhaupt keine langfristige Beziehung hatte, gut war. Den gab er nämlich genug zu essen. Der Tagelohn reichte offensichtlich für das, was sie für einen Tag brauchten. Und er, der Sohn, der immer genug zu essen hatte, hatte das Herz des Vaters nicht erkannt. Können wir mal einmal kurz innehalten? Wie oft denken wir unfair über Gott, den Vater? Wo wir irgendwie Lebenssituationen haben, ob wir uns da selbst reinmanövriert haben oder die passiert sind, das ist jetzt erstmal egal. Wie oft, oder ich sag mal andersrum, wie denken wir über Gott? Und wie oft denken wir, oh Gott, das ist irgendwie unfair. Das ist nicht fair, was mir passiert ist. Oder was dem anderen passiert ist oder so. Wie oft nehmen wir uns das Recht raus zu sagen, vielleicht geht's mit ein bisschen weniger Gott doch sogar besser. Oder eigentlich ist es ja nichts anderes, wenn wir Gott ungehorsam sind, wenn wir wider besseren Wissens etwas tun, dann denken wir doch eigentlich genauso wie der Sohn, oder? Gott sagt so und ich sage, naja, ach, eigentlich so ein bisschen anders wäre doch eigentlich doch vielleicht spaßiger, schöner, erfolgreicher. Und dann landen wir wieder bei den Schweinen, da capo al fine, geht es wieder von vorne los. Und ja, so sind wir eigentlich oft gar nicht anders als dieser Sohn. Und dann macht er seinen Plan in die Tat, er geht nach Hause und dann müssen wir genau lesen, weil das finde ich so wunderschön. Er bewegt sich, bleibt nicht nur sitzen, sondern rennt los oder geht los, keine Ahnung. Und dann heißt es in diesen Beschreibungen, was der Vater tut, er sieht ihn von Ferne. Wie kann man eigentlich einen von Ferne sehen? Im Haus geht es nicht. Da muss man draußen gestanden haben und durch die Bäume geguckt haben. Ich gehe davon aus, dass das Gleichnis eigentlich viel besser heißen würde, wenn wir es nennen würden, das Gleichnis vom wartenden Vater. Ich gehe davon aus, dass der Vater mehr als einmal nach draußen geguckt hat, ob der Sohn wiederkommt. Sonst könnten wir, es wird nicht ein Zufall gewesen sein, dass die Bibel das hier sagt. Er sieht ihn von Ferne, weil er Ausschau hält und er sehnt die Rückkehr herbei, er wartet auf ihn und hat auch keine Vorstellung davon, wann und wie er kommen würde, weil ich meine, will man so einen Sohn zurück, der dir ins Angesicht sagt, weißt du bist genauso viel wert, wie wenn du tot wärst? Der Junge hatte seine Beziehungsaussage getroffen. Und beim Warten des Vaters sehen wir die Beziehungsaussage des Vaters. Der wünscht sich den eigentlich toten Sohn zurück. Der wünscht sich den, ob mit Geld oder ohne Geld, indem er auf ihn wartet. Boah, ist das ein Gott, wa? Und dann kommt der Sohn. Ich weiß ja nicht, wie der gekommen ist, ja, aber der wird nicht so richtig gerannt sein, weil der wird müde gewesen sein. Der wird abgemagert sein, der wird im Übrigen ziemlich gestunken haben, der wird dreckig gewesen sein. Der wird nicht gut geduscht haben und das Deo war wahrscheinlich auch schon länger nicht mehr genutzt. So schlurft er da ran. Und naja, was hätten wir denn als erstes gemacht? Schön, dass du wieder da bist. Ich glaube, ich habe dir was zu sagen. Ich glaube, wir hätten ihm ziemlich die Leviten gelesen. Der Papa macht was anderes. Der macht sogar etwas, was eigentlich in der damaligen Zeit ganz entehrend war. Denn er nimmt sein Kleid hoch, ja, also langes Kleid bis auf die Erde. Ne? Das war Ehre für Menschen, lange Kleider zu haben. Weil der Text sagt, dass der Vater dem Sohn voller Liebe und Mitgefühl entgegenrennt. Seid ihr schon mal mit einem langen Hochzeitskleid gerannt? Das macht man nicht, weil es geht auch nicht. Da liegt man auf der Nase. Das geht nur, wenn du dein Kleid hochnimmst und mit deinen Unterschenkeln dann flitzen gehst. Das war aber ein No-Go für irgendeinen hohen Herrn. Ja, also Kleid hochnehmen und Fußfesseln zeigen, das war, machte man nicht. Aber der Vater rennt ihm entgegen und zeigt seine Sehnsucht nach dem abtrünnigen Sohn. Und da, wo wir gesagt hätten, so ein Meter Entfernung reicht auch, du stinkst, geh mal erst duschen, dann unterhalten wir uns, sagt uns der Text, Er fällt ihm um den Hals und küsst ihn zärtlich auf die stinkende Wange. Ein Kuss damals machte man nur in ganz, ganz engsten Beziehungen. Und Sklaven, die durften nur die Füße küssen. Das heißt, der Sohn, der hat nicht mal Zeit, sein Sprüchlein zu Ende zu sagen. Ich weiß nicht, ob er das bemerkt hat bei dem Bibeltext. Der wollte nämlich eigentlich sagen, Papa, ich habe gesündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zum Tagelöhner. Das, was der Sohn eigentlich sagt, bricht schon bei dem zweiten Satzteil ab. Der kommt gar nicht zu der Tagelöhner-Geschichte, weil der Papa ihn schon in dem Moment quasi vor Liebe erdrückt und küsst. Der kommt gar nicht dazu, seine Bitte zu äußern. Was er sagt, ist die Bitte um Vergebung. Aber die Rolle, die danach folgt, dieser Tagelöhner-Rolle, die er sich gewünscht hatte, die lässt der Vater gar nicht zu. So weit kommt er gar nicht, weil die Vergebung des Vaters schon vorher einsetzt. In dem Moment, wo der Sohn sagt, Papa, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, der kriegt ja noch den nächsten Halbsatz raus und da ist die Vergebung des Vaters schon passiert. Die Vergebung, die so weit geht, dass er in den nächsten Worten, die der Vater sagt, eine unbedingte Wiederherstellung mit dem Sohn macht. Also unbedingt heißt ohne Bedingung. Und ich will euch das erläutern. Ich meine, da macht einer totalen Bockmist mit deinem Geld, mit deinem Auto, mit deinem Haus, mit deinem Hund, keine Ahnung, was man noch für einen Bockmist machen kann, und zeigt sein Terz in der ganzen Art und Weise. Und dann kommt er wieder. Was hätten wir gemacht? Hatten wir schon, ne? Leviten lesen. Zum Tagelöhner machen, hätten wir, glaube ich, auch als guten Vorschlag gefunden. Und dann hätten wir erstmal gesagt, Junge, du brauchst mal eine Probezeit. Ja, machen wir beim guten Arbeitsvertrag auch. Ja, wir stellen einen an und ob er dann sich bewährt, das sehen wir dann nach 6 Monaten Probezeit. Und ich bin ganz sicher, dass es eine gute Idee gewesen wäre, diesem Sohn eine Probezeit zu geben. Weil er hat ja gerade gezeigt, dass er nicht so richtig gut unterwegs war. Macht der Papa nicht. Er bringt Kleider oder lässt Kleider bringen. Das beste Kleid, das größte Ehrenkleid kriegt der Sohn geschenkt. Anspruch hat er nicht. Denkt an das Kleid von Josef, wo der Papa auch ein besonderes Ehrenkleid macht. Das ist eigentlich wie ein Orden, so ein Kleid. Also man trug früher keine Orden und keine Rolex oder sonst wie, aber das Kleid, die Qualität des Kleides, die zeigte deinen gesellschaftlichen Stand. Und dann kommt der Ring. Und ich bin sicher, das wird nicht so ein Ring gewesen sein. Er ist auch schon ein bisschen dicker, gebe ich zu. Das wird nicht wie ein Ehering gewesen sein, sondern es ist sehr wahrscheinlich, dass es ein Siegelring war. Dass es der Stempel des Papas war, dass der Sohn wieder zeichnen darf. Wie die Prokura, die mit PPA Verträge unterschreiben darf, die eigentlich den Papa meinen. Und er kriegt Sandalen. Keiner hatte früher Sandalen. Die liefen alle barfuß, die Sklaven sowieso. Nur freie Männer durften Sandalen und Schuhe tragen. Also, er kriegt Ehre, er kriegt die Wiederherstellung als Sohn, der berechtigt ist, im Namen des Vaters Verträge zu zeichnen, und er kriegt drittens das Zeichen des freien Mannes. Und er stank immer noch. Ohne Bewährung. Und dann gibt es das Freudenfest und der Papa erklärt, weißt du, der war tot, der war weg, Beziehung Ende. Und jetzt ist er wieder da. Ich hätte das nicht gemacht. Ich weiß nicht, wer von euch so tickt. Wahrscheinlich nicht. Aber wir sehen an diesem, wie Gott in seinem tiefsten Herzen als Vater ist. Gott möchte vergeben. Gott sucht Vergebung. Gott sucht den, der kaputt ist, der tot ist, der weggelaufen ist. Und das wissen wir. Und vielleicht für uns, die wir als Christen dieses Bild eigentlich kennen und vielleicht auch gar nicht so neu ist. Aber ich glaube, wenn wir unsere Lieblingssünden haben und immer wieder merken, dass das mit der Vergebung anzunehmen gar nicht so einfach ist, dieses Bild von der Geschichte zeigt uns, wie schnell der Vater vergibt. Nach der Bitte um Vergebung ist es wieder in Ordnung. Und die ganze Scham und die ganze Selbstzerfleischung, die manchmal noch Folge von Sünde bleibt, obwohl Vergebung des Vaters längst ausgesprochen ist, zeigt der Papa seinem Sohn durch aktives Handeln, dass auch diese Zeit der Scham und der Selbstkasteiung vorbei sein darf. Und zwar im ersten Satzteil. Die Geschichte kennen wir. Aber wisst ihr, was wir nicht kennen? Warum Jesus diese Geschichte eigentlich erzählt. Wir haben nämlich in einem Kapitel, Lukas Kapitel 15, eigentlich ganz hinten angefangen. Und nach meinem ersten Teil, dass ich euch das Herz des Vaters nochmal vorstellen wollte, das Herz unseres Papas im Himmel, deines Papas. Und ich möchte euch erwärmen dafür, immer wieder zu diesem Papa zurückzugehen, weil er, so wie der Vater in der Geschichte auf seinen Sohn guckt, so guckt Gott, der Vater, auf dich und auf mich. Zu meinem zweiten Punkt. Ich habe drei, aber die dauern nicht ganz so lange wie die erste. Wisst ihr, warum diese Geschichte von Jesus überhaupt erzählt wird? Nämlich eigentlich aus einem ganz anderen Grund. Oder den vergessen wir immer. Lukas Kapitel 15, die Verse 1 und 2. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber dermaßen empört und sagten, dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Daraufhin erzählt Jesus drei Gleichnisse. Und das dritte ist das von dem wartenden Papa. Davor gibt es das verlorene Schaf und die verlorenen Groschen, die wir jetzt nicht im Einzelnen betrachten werden. Jesus erzählt drei Geschichten, weil er von Pharisäern und Schriftgelehrten dafür kritisiert wird, dass er eine Tischgemeinschaft mit Menschen hat, die als Sündern gelten. Und die nach dem damaligen Erkenntnisstand wohl auch welche waren. Also es waren nicht nur Beschimpfungen, die haltlos waren, sondern Menschen, die durch ihr Leben und Handeln offenbar erkennbar zeigten, dass sie es mit Gerechtigkeit und Gradlinigkeit nicht so ernst nahmen. Wisst ihr? Diese Pharisäer, die das sagen, die haben eine bestimmte Vorstellung von Gott. Und als Jesus ihnen eigentlich immer sagt, du, ich zeige euch Gott, den Vater, ich bin der Sohn Gottes, ich zeige euch durch Zeichen und Wunder, wer ich wirklich bin, da haben die Pharisäer das nicht richtig gehört und nicht hören wollen. Und sie hatten dieses Bild im Kopf, einer, der Gott ist, der heilig und rein ist und lebt und das auch von mir fordert, der kann doch unmöglich mit dem Abschaum der Gesellschaft zu Hause bei denen essen. Da geht man nicht da rein, da wird man unrein, wenn man da reingeht. Wenn du mit diesen Menschen nicht nur, guten Tag, ich habe dir was zu sagen, lies mal die Bibel und mach mal hier alles wieder in Ordnung. Nein, Jesus hat mit denen gefeiert, gegessen und das war nicht ein Döner für 5 Minuten an der Tanke, sondern die Feiern waren intensiv. Ja, da hat man lange gegessen, da hatte man im wahrsten Sinne des Wortes Hausgemeinschaft, da hatte man noch Zeit miteinander, nicht wie bei uns hier so, Essen dauert 25 Minuten, wenn es lange ist. Das waren stundenlange Gesprächsabende, vielleicht sogar tagelange Feiern. Und Jesus war mittendrin. Und die Menschen zur damaligen Zeit dachten, das kann doch unmöglich Gott sein. Gott muss doch anders sein. Gott muss doch, so wie wir glauben, sich von Sünde fernhalten. Für die Pharisäer war das Verhalten von Jesus quasi ein Beweis dafür, dass er nicht Gott sein kann. Wie oft denken wir, wie Gott sein muss und machen uns ein Bild von Gott und wenn er sich anders verhält, dann sagen wir Gott, dass er falsch ist. Wie oft denken wir, Gott kann dem doch nicht vergeben. Oder wie oft sind wir hartherzig zu Menschen, die vielleicht anderen sozialen oder moralischen Ansprüchen leben als wir? Wie oft entscheiden wir, mit wem wir uns abgeben, gar nicht nach der Frage, was Gott möchte, sondern was uns gefällt? Wie oft haben wir vielleicht in der Gemeinde einen Blick auf jemanden, der, der ist aber komisch, anstrengend. Oder wie gehen wir mit Menschen um, die Sünde bekannt haben, die Vergebung erlebt haben? Erleben wir Wiederherstellung denen gegenüber, so wie das der Vater tat? Und zwar restlose Wiederherstellung? Bleibt unser Bild, wer darf denn in Kirche reinkommen? Oder wo gehen wir denn hin in unserem Lebensauftrag, in unserem? Bleibt es davon geprägt, dass Gott der Vater ein suchender Vater ist? Wisst ihr, Ich glaube, dass unser Denken über Gott oft im Widerspruch zu dem steht, wie Gott ist. Vielleicht nicht radikal in allen Punkten, aber wenn wir unser Verhalten angucken, dann schon. Und ich wünsche mir, dass diese Sehnsucht des Vaters, den Sohn wiederzukriegen, er will gerne gnädig sein, er will ihm die Gnade quasi aufdrücken, also der rennt ihm schon so entgegen, da hat der Junge ja noch gar nichts gesagt, da rennt er ihm schon entgegen. Ne, merkt ihr? Der Vater rennt erst und dann kommt das Gespräch. Und ich glaube, wir sind oft so anders, so hartherzig, so moralisch vermeintlich richtig, weil wir die Kante so hoch hängen. Aber Gott tut es nicht. Gott nimmt jeden, der sündigt, an, der um Vergebung bittet. Und ich wünsche uns, das ist mein zweiter Punkt, dass wir Menschen sind, wir, die wir mit Gott leben, wir, die wir sagen, dass dieser Vater in unserem Herzen lebendig ist, dass wir solche Menschen für diese Welt sind. Vergebende und für Gottes Gnade werbend. Und dann habe ich noch einen dritten und letzten. Wisst ihr, was ist Gnade? Das ist simpel, ne? Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Wenn etwas unverdient ist, dann hat man keinen Anspruch drauf. Das hatten wir schon, ne? Also auf Gnade hat man per se keinen Anspruch. Da sind wir uns einig, ja? Die kann man nur geschenkt bekommen. Okay? Das ist ganz wichtig für meinen letzten Punkt. Wisst ihr, in 2. Korinther 12 gibt es eine merkwürdige Stelle. Die lesen wir auch oft, da wird auch drüber gepredigt, aber ich möchte noch mal, dass wir sie genau lesen. 2. Korinther 12, Vers 9, da schreibt Paulus über eine Situation, wo er von Gott etwas erbittet, nämlich eine Heilung offensichtlich, die Gott ihm verwehrt. Und da heißt es, dass Paulus Gottes Reden zu ihm zitiert, wie folgt. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich, ist dann die Konsequenz von Paulus, will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Ich lese nochmal den ersten Anfang. Er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Der erste Satz war, du hast an Gnade keinen Anspruch. Und du sollst dir an etwas genügen lassen, worauf du keinen Anspruch hast? Wie geht das denn? Darüber bin ich gestolpert. Und so komme ich eigentlich überhaupt zu dieser Predigt. Ich habe mir die Frage gestellt, wie kann ich eigentlich auf etwas Genügsamkeit haben, wo ich keinen Anspruch habe? Wir planen doch unser Leben mit Dingen, die man voraussehen kann, auf die man Anspruch hat. Wir geben das Geld aus, das wir verdient haben. Wir machen Pläne, weil da haben wir was bei Booking.com bezahlt. Also haben wir einen Anspruch auf die Ferienwohnung für eine Woche. Also unser ganzes Leben besteht darin, dass wir berechtigte Ansprüche erwerben und diese umsetzen und damit unser Leben leben. Oder? Das ist völlig klar. Also nochmal, unser ganzes Leben besteht darin, dass wir irgendwelche Ansprüche erwerben durch Tun oder Lassen oder es wird geschenkt, vererbt oder was auch immer. Und die setzen wir um und das macht den Großteil unseres Lebens aus. Und im Geistlichen lernt Paulus die Lektion von Gott, dass er auf etwas vertrauen soll, wo er keinen Anspruch hat, nämlich Gnade. Und das geht nicht. Das ist eigentlich unmöglich. Dann kriegst du ja nichts. Außer du verstehst, wer dahinter steht. Wenn du weißt, dass dieser Gottvater, der dich liebt, der seinen Sohn gegeben hat, damit wir leben können, der gerne gnädig ist und langsam zum Zorn und groß an Güte, wenn wir das Wesen Gottes verstehen in der Tiefe, wie gerne er gnädig ist, wir kommen nicht als abgeranzte Sünder und kriegen einen um die Ohren, sondern Gott wartet auf den Sünder, um ihm vergeben zu können. Gott hat seinen Sohn geschickt, damit Sünder eine Chance haben, zu ihm zu kommen. Wir brauchen nicht mit Depressivität zum Kreuz gehen. Wir dürfen mit unserer Sünde hingehen und dürfen wiederhergestellt zurückkommen, gerechtfertigt vor Gott, weil Gott so ist, wie er ist. Und deswegen ist, wenn du alle Rechte aufgibst, wenn du auf nichts Anspruch hast, wenn dein ganzes Leben keine Lebensversicherung mehr hat im geistlichen Sinne, wenn du alle Stützen aufgibst, die die Logik deines Glaubens sind, selbst wenn du die Bibel nicht kennst und sie nicht verstehst, wenn du die Geschichten des Alten Testaments nicht als Zeugnisse kennst, dann sagt Gott dir, komm zu mir, weil ich bin so gnädig und von Herzen gütig, dass du nichts anderes brauchst. Und du darfst darauf vertrauen, dass Gott in den schlimmsten Situationen deines Lebens dir ein guter Vater sein wird. Das ist nicht unsere Erfahrung unseres Lebens jeden Tag. Wir leben in Widersprüchen, die Welt ist komplex, wir sind komplex. Und das ist nicht das, wo wir immer alles Halleluja haben. Und nochmal, diese Geschichte, die Paulus hier erzählt, war ja die Absage Gottes an einen dringenden Wunsch. Das war jetzt ja nicht, dass Gott ihn gerade überschüttet hatte mit Segen. Im Gegenteil, Gott hat ihm gesagt, kriegst du nicht. Aber das, was ich dir gebe, das wird genug sein. Und da kommt aus meiner Sicht die Conclusio. Gott möchte nicht, dass wir auf seine Gaben vertrauen, sondern auf seinen Charakter. Und Gott lädt uns ein, ihn in seinem Charakter immer wieder kennenzulernen, ihn zu lieben und von uns aus zu sagen, so wie wir es auch vorhin in dem Lied hatten, Gott, wenn du mir was verwehrst, du bleibst trotzdem mein Gott und mein Lob soll dir gehören. Das ist zum ersten Mal eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die wir vielleicht jeden Sonntag wieder treffen, weil wir sagen, ey Gott, ich möchte bei dir bleiben. Ich möchte, auch wenn mein Leben irgendwie den Bach runtergeht, ob ich das verursacht habe oder die böse Welt drumherum. Ich möchte, dass du mein Gott bist. Ich möchte darauf vertrauen, dass deine Gnade mein Leben gut macht. Und deswegen heißt es zum Schluss, ich lese noch eine Bibelstelle, 2. Petrus 1, Vers 13, darum umgürtet die Lenden, also macht euch abreisebereit, ne? Und stärkt euren Verstand. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wir dürfen unsere Hoffnung auf Gottes Gnade setzen, weil sie so groß ist und wir haben keinen Anspruch dran. Er aber, unser Herr Jesus Christus, unser Gott und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade. 2. Petrus 1, Vers 2 noch zum Schluss. Gott gebe euch, und das wünsche ich euch, die ihr diese Predigt hört, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres wunderbaren Herrn. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.